HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Musiker und Dirigenten Alexander Joel. Ich bin Susanne Pütz und sage herzlich willkommen. Mein Gast heute steht in wenigen Tagen, genauer gesagt am 13. November am Pult vom Staatsorchester Wiesbaden und dirigiert dann ja ein echtes Großprojekt, denn Der Ring von Richard Wagner kommt auf die Bühne in drei Zyklen, die über die Spielzeit verteilt sind. Eine Premiere ist Der Ring in Wiesbaden auch für Sie. Als Dirigent ist das ein Traum, mal dieses Riesenwerk dirigieren zu können?
Ja, auf jeden Fall. Es ist sicher der Höhepunkt der Opernliteratur in vielen Hinsichten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Uwe Laufenberg mich dafür eingeladen hat. Und ich habe das Ding schon seit 2,5 Jahren. Und ich freue mich schon sehr drauf.
Das sind ja gut 16 Stunden Musik. Das Ganze eine der komplexesten Opernstoffe überhaupt. Da muss man auch erstmal durchsteigen, zwischen all den mystischen, symbolhaften Strukturen, die man sehen, aber eben auch hören kann. Wie geht man daran? Sie haben gesagt, schon seit langem sind Sie daran, das zu studieren, diese dicken Partituren auch wirklich zu verstehen und zu kennen.
Also es ist auf jeden Fall wichtig, eine sehr, sehr gründliche Analyse zu machen, was sehr zeitaufwendig ist natürlich. Ich bin natürlich ein bisschen erfahren mittlerweile, erfreulicherweise, und habe also schon Tristan, Parsifal, Lohengrin und Fliegende Holland dirigiert. Insofern kenne ich ein bisschen die Komponierweise von Wagner, und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Insofern habe ich da eine sehr gründliche Analyse gemacht, dafür habe ich mehr als ein halbes Jahr gebraucht, bis man da ein Überblick hat, das dauert einfach. Und dann hatte ich natürlich die Situation so, dass ich das alles in einer Spielzeit mache, innerhalb von 6 Monaten das ganze Werk aufführe. Und das heißt, ich habe einfach das Ganze gelernt von Anfang bis Ende und nicht nur das Rheingold.
Ein Stück daraus, genau, und dann mal wieder Walküre
das nächste oder so. Und dann wieder das nächste. Und somit hat man sozusagen einen Überblick über die ganzen Motive und die Zusammenhänge von dem ganzen Ding.
Jetzt bedeutet so eine Produktion für Sie, dass Sie eine gewisse Zeit auch mal wieder in einer Stadt Ihre Zelte aufschlagen. 7 Jahre lang, bis 2014 waren Sie Generalmusikdirektor in Braunschweig. Das heißt, jetzt sind Sie viel unterwegs, nicht an ein Haus gebunden. Genießen Sie dann auch mal so den Alltag wieder an einem Opernhaus?
Ja, auf jeden Fall. Ich war tatsächlich bis 2014 immer eigentlich fest an ein Haus. Davor Braunschweig war ich 6 Jahre lang in Düsseldorf und davor an anderen Theatern, also Volksoper Wien, Klagenfurt und Stadttheater Baden. Insofern bin ich den Opernhausbetrieb sehr gewohnt und kenne das sehr gut und freue mich wieder, fest an ein Haus zu sein.
Alexander Joel, er ist mein Gast im heutigen Doppelkopf, und bevor wir uns weiter unterhalten, hören wir erstmal Musik. Musik mit dem Staatsorchester Braunschweig. Was werden wir hören und warum?
Ja, wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der ersten Symphonie von Mahler. Mahler ist sicher mein Lieblingskomponist in der symphonischen Literatur, wie natürlich für viele andere meiner Kollegen auch. Das ist sicher ein Liebling von vielen Dirigenten. Wir haben 8 der 10 Mahler-Symphonien aufgeführt in meiner Zeit in Braunschweig.
Also fast jedes Jahr eine Symphonie.
Genau, und in einem Jahr, also jedes Jahr eine Symphonie, und in einem Jahr haben wir ein Sonderkonzert gespielt unter einer Brücke sozusagen am Pogromstag im November und haben sozusagen am Holocaust erinnert, indem wir quasi entartete Musik gespielt haben.
Also und Mahler.
Open Air und eben Mahler 10. Und als wir es gespielt haben, fuhren dann immer die Eisenbahn vor sozusagen drüber.
Also ein ergreifender Moment sicherlich.
Ja, also das hat sozusagen am Holocaust so erinnert, dass man dann immer an die Züge gedacht hat, die eben zu den Konzentrationslager fuhren. Und es war, wie gesagt, unter dieser Eisenbahnbrücke, und da waren auch von Straßenbahnen die Gleise von den Straßenbahnen. Das hat auch sozusagen einen zusätzlichen visuellen Effekt gehabt, dass man auch an diese Gleise, diese berühmte Foto von Auschwitz, und diese Gleise sieht, wie sie zu den Lager geht. Und das war ein wirklich sehr bewegendes Konzert und wird mir immer für immer in Erinnerung bleiben.
Jetzt hier bei uns aus der ersten Symphonie, aber der zweite Satz mit dem Staatsorchester Braunschweig unter Alexander Joel.
Thank you.
Ja, und dieser Ausschnitt, der klingt irgendwie schon ein bisschen wienerisch. Ein Ausschnitt war das aus dem zweiten Satz der ersten Sinfonie in D-Dur von Gustav Mahler. Das war das Staatsorchester Braunschweig und am Pult stand dafür Alexander Joel und er ist heute mein Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Wien, Wien passt sehr gut zu meinem Gast heute, denn Sie sind in Wien aufgewachsen, haben in Wien studiert, also eine Stadt, mit der Sie viel verbindet.
Ja, das ist meine Heimatstadt und ich liebe Wien über alles.
Jetzt will ich noch mal ganz kurz auf das Staatsorchester Braunschweig zurückkommen. Dort waren Sie 7 Jahre lang Chef, studiert haben Sie in Wien. Deswegen meine Frage, wird man eigentlich, Sie waren ein junger Chef mit 35 Jahren Generalmusikdirektor, wird man eigentlich in seinem Studium schon auf so eine Position vorbereitet? Kann man darauf überhaupt vorbereitet werden?
Das ist die größere Frage, ob man überhaupt fürs Dirigieren vorbereitet werden kann. Mhm. Das ist auch oft eine Frage von Persönlichkeit und Durchsetzungsfähigkeit und einen gewissen Charme vielleicht und vielleicht eine gewisse Aura oder Ausstrahlung, die man haben muss oder sollte. Und das ist nicht nur ein schwieriger Beruf, wenn man ihn ernst nimmt und gut machen will, vom Handwerklichen, sondern vor allem vom Psychologischen. Wie geht man mit Leuten um? Und den Druck, den man aushalten muss, ist schon enorm. Und wenn man Chef wird, ist es dann natürlich noch größer sozusagen.
Ahnt man das schon, wenn man, wie soll ich sagen, ganz ambitioniert die Musikhochschule betritt und dann studiert? Ahnt man dann schon von dem Druck, den Sie eben angesprochen haben?
Also ich muss sagen, wenn man zum ersten Mal vom Orchester tritt und alles falsch macht wahrscheinlich und bösen Blicke der Musiker miterlebt, dann spürt man schon, was auf einem zukommt. Und mein Lehrer war sehr streng, ein ganz toller Lehrer, Professor Georg Mark, und der hat uns sehr hart angepackt, also im Unterricht. Und wir waren dann manchmal ziemlich verzweifelt und haben gesagt, was wollt ihr? Wenn ihr den Druck nicht aushältst, den ich euch mache, ihr habt dann gar keine Chance vor einem Orchester. Und der hat uns wirklich sehr, sehr streng behandelt. Aber es war auch gut. Ich bin ja auch sehr dankbar dafür.
Sie haben in Wien studiert. In Wien kommt man an allen Ecken und Enden mit Musik schon allein in Kontakt, aber Sie stammen auch aus einer sehr musikalischen Familie.
Ja, mein Großvater hat schon recht gut Klavier gespielt. Allerdings hat er aufgehört, als die ersten Platten rauskamen mit Horowitz. Ich glaube, hat er aufgehört. Er hat gedacht, er wird das doch lieber nicht mehr spielen, wenn so jemand wie Horowitz dann spielt. Mein Vater hat dann sehr gut gespielt, musste dann leider aufhören aufgrund der Flucht aus Deutschland und so weiter. Da haben sie alles verloren, meine Familie, und hatten dann eine Zeit lang kein Klavier zu Hause in Kuba, wo sie emigriert sind. Aber später hat er dann sogar auch dirigiert. Er hat dann korrepetiert in einer Amateur-Operntruppe, wo er auch Assistent war zu einem gewissen Julius Rudell. Das ist ein sehr berühmter Dirigent in Amerika, der aus Wien kam, komischerweise ist auch emigriert nach Amerika, und da haben sie sich kennengelernt, und ich bin jetzt mittlerweile mit seinem Sohn befreundet, komischerweise. Unsere Wege haben sich dann später gekreuzt, beziehungsweise ich war dann Assistent vom Julius Rudell viel später, 1996, als er in Bern Fidelio dirigiert hat.
Also kein Wunder, der Dirigierstab lag bei Ihnen wahrscheinlich auf dem Klavier obendrauf.
Ja, also mein Vater, wie gesagt, hat das Amateur dirigiert, so eine Amateurtruppe. Dann ist er Ingenieur geworden für General Electric. Aber ja, und dann als Kind habe ich dann viel Klavier gespielt und dann später ein bisschen Geige auch.
Warum dann Dirigent?
Also ich war sehr viel in der Oper, also schon als sehr kleines Kind, und meine Eltern haben immer Logenplätze gekauft. Die sind hinten gesessen in der Loge, wo es billiger war, und ich durfte immer vorne sitzen und habe immer den Dirigenten beobachtet. Wir haben ein bisschen die seitliche Logen genommen und da habe ich immer den Dirigenten gesehen, das hat mich immer interessiert. Aber das kam erst später, das mit dem Dirigierstudium. Ich habe zuerst Jura studiert, tatsächlich. Aha. Ein Jahr lang Jura in London, in King's College London. Und das war wirklich eine ganz tolle Schule, muss ich sagen. Also ganz tolle Universität, aber es hat mir einfach überhaupt nicht gefallen. Und in der Zwischenzeit waren meine Eltern wieder in Wien. Ich war dort das Kind und bin dort aufgewachsen, und dann waren sie zwischendurch wieder weg in London und so weiter. Und dann später dann wieder in Wien. Und da hatte ich einen Klavierlehrer, wo ich Privatunterricht nahm, und der hat gesagt, er könnte mich vorbereiten für die Aufnahmeprüfung, fürs Dirigieren. Und somit habe ich das dann gemacht und das auch auch Gott sei Dank geschafft. Und ja, so ging das dann weiter.
Wir haben es gerade gehört, eine musikalische Familie, aus der Sie stammen. Vielen ist auch der Name Ihres Bruders, Billy Joel, ein Begriff. Er ist Ihr Halbbruder, aufgewachsen ist er in Amerika, Sie wiederum in Europa. Trotzdem, was verbindet Sie beide, auch wenn Sie räumlich sehr weit auseinander sind und Ihr Vater auch in Wien gelebt hat, in London mit Ihnen und nicht mit der Familie Ihres Halbbruders?
Also ich habe mein Bruder erst wirklich kennengelernt, wo ich 18 war. Mhm. Davor hatte ich ihn nur eigentlich dreimal gesehen. Das eine Mal 1976 in Wien eben. Meinen ersten Tag in der Schule kam er und da habe ich ihn zuerst gesehen, da war ich 5. Und dann wieder erst wieder mit 13 und dann erst wieder mit 15. Und dann eben ab dem 18. Lebensjahr. Und dann habe ich ihn regelmäßig gesehen. Da war er viel auf Tournee in Europa, da habe ich ihn viel gesehen. Und es ist schon erstaunlich, wir sind nicht zusammen aufgewachsen und wir sind uns sehr, sehr ähnlich.
Ja, das muss ich auch optisch jetzt mal etwas bestätigen. Wenn, da kann man schon sagen, hat Ihr Vater ja wirklich genetisch alles an Sie weitergegeben, an beide, man kann das erkennen.
Ja, wir schauen uns ein bisschen ähnlich und wir haben das ja vom Vater geerbt. Und wir sehen uns von unserer Persönlichkeit, von unserem Humor, von unserer Liebe zur Musik natürlich, zum Kochen, zum Essen. Wir haben eine ähnliche Denkweise und das ist ganz erstaunlich. Da sieht man doch, wie stark die Gene sind. Ich habe jetzt eine kleine Tochter, die ist 2,5, da spürt man auch, erinnert man sich auch an seine eigene Kindheit. Also ganz kleine, also ich weiß, die ist 2,5. Ich erinnere mich auch, wie sie tickt, sehe ich schon und ich sehe schon, ich erinnere mich, wie ich damals war, komischerweise. Also das Genetische ist schon erstaunlich. Ja.
Und Sie haben jetzt auch die nächste Musik von Ihrem Bruder mitgebracht, ein Titel Vienna.
Er hat das für diese Stadt geschrieben. Er war das erste Mal damals in Wien und die Stadt hat ihn sehr beeindruckt. Und das ist eine Liebeserklärung an dieser Stadt. Und es ist auch ein sag ich mal, ein Lied für junge Menschen, die sehr ambitioniert sind und die sich alle mal ein bisschen leiser treten sollten und ein bisschen das Leben genießen. Und deshalb ist es ein Lied, das auch für mich, jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, aber als ich jünger war, habe ich das hätte ich das sehr auf mich beziehen können.
Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile, but then you're so smart. Tell me why. Why are you still so afraid?
Sie hören die Sendung Doppelkopf in HR2 Kultur und das war Musik, zweifelsfrei von Billy Joel. Alexander Joel, sein Bruder, ist bei mir heute zu Gast. Alexander Joel, Ihren Bruder konnten Sie gerade vor wenigen Wochen auf der Bühne live erleben bei seinem Deutschlandkonzert Anfang September in der Commerzbank Arena. Da saß er, wie ich fand, beeindruckend hinter seinem Flügel und spielte gemeinsam mit seiner Band. Aber Sie standen auch schon gemeinsam auf der Bühne. Wann war denn das?
Das war 1995 in Nürnberg, aber wir haben jetzt nicht zusammen gespielt, nicht wirklich. Es war im Rahmen der Feierlichkeiten des Gedenkjahrs, 50 Jahre Ende Krieg, genau so war das, und 60 Jahre Nürnberger, diese furchtbaren Nürnberger Rassengesetze. Und darauf hat die Stadt Nürnberg ihn eingeladen, weil mein Vater kommt aus, also die Familie stammt aus Nürnberg, ironischerweise, nicht?
Ja, sozusagen. Ihr Großvater, der war ein sehr erfolgreicher Textilunternehmer, Karl Joel, der war Fabrikant, er war Jude und hatte ja in den 20er Jahren dort ein großes Wäscheversandhaus gegründet und als die Nazis an die Macht kamen, musste er sein Unternehmen verkaufen und Deutschland auch verlassen.
Ja, es wurde natürlich die berühmte Neckermann, nicht? Der Neckermann hat das gekauft damals. Gut, das Geld wurde dann nie überwiesen aus verschiedenen Gründen. Da gab es einen riesen Prozess nach dem Krieg und da haben sie sich irgendwann geeinigt und so weiter. Da gibt es auch einen Film drüber übrigens, heißt die Akte Neckermann Joel oder Joel Neckermann, was sogar einen Preis gewonnen hat für die Goldene Rose von Montreux. Das war 2001 oder 2, ich weiß nicht mehr genau. Und jedenfalls, ja, die sind geflüchtet zuerst nach Berlin, Weil die haben sich gedacht, in den 30er Jahren, na gut, so schlimm wie in Nürnberg, wo es diesen werden. Streicher, der Streicher war ja da, dieser ganz furchtbare Nazi, und die sagen, Berlin, das wird dann vorübergehen, dann gehen wir nach Berlin, dann beruhigt sich das alles, das wurde natürlich immer schlimmer, und dann sind sie, mein Vater war damals im Internat in der Schweiz, in St. Gallen, und da haben, sind meine Eltern irgendwann, haben den einfach abgeholt, 1938, also gerade noch, bevor sie in die Lager geschickt wurden. Und haben ihn abgeholt, sind dann von der Schweiz aus geflüchtet nach Kuba zuerst, wo mein Vater dann tatsächlich auf die Uni war, schon mit 15 oder 16. Und war da sogar mit dem Fidel Castro auf der Uni. Stellen Sie sich vor, die haben zusammen Schach gespielt. Ja, tatsächlich. Und er hat Jura studiert, mein Vater, also sie waren jetzt nicht befreundet oder so, aber er kannte ihn. Und dann sind sie später nach New York emigriert. Und dann ist mein Vater in den Krieg gezogen für die Amerikaner. Und ist dann zuerst in Südfrankreich oder zuerst in Italien, glaube ich, in Monte Cassino. Und dann eben in Südfrankreich an Land gegangen, hat im Krieg gekämpft. Und dann später eben ist er dann auch nach Deutschland gekommen als amerikanischer Soldat. Und, ja.
Wie sehr war denn die Familiengeschichte, die Geschichte ihrer Großeltern, ihres Vaters für Sie zu Hause als Kind präsent?
Also ich wusste nicht sehr viel drüber, bis ich Teenager war eigentlich. Also so 12, 13 hat mein Vater mir das alles erzählt. Ich wusste das nur so ein bisschen nebenbei. Ich war mir aber meiner ganzen jüdischen Ader gar nicht bewusst. Man kann sich mal vorstellen. Also ich bin damit nicht aufgewachsen, habe da überhaupt keinen Bezug dazu, wo mein Vater Jude war sozusagen. Der wollte eigentlich mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Also wegen was diese ganze Vorfälle natürlich, ist ja klar.
Das heißt, da war eher ein Schweigen zu Hause und dann später, aber auch im Rahmen zum Beispiel dieses Konzertes 1995.
Ja, da wusste ich schon natürlich. Mhm. Also das da war ich ja schon, Mitte 20. Nein, ich habe das mit in Anfang der 80er Jahre hatte mir das alles erzählt. Wir waren dann auch in Nürnberg, hat mir dann alles gezeigt, wo was war und wo er gelebt hat und die ganze Geschichte ganz genau geschildert.
Musik ist so ein Element, das, wir haben es vorhin schon erfahren können, sich wirklich durch die ganze Familie zieht. Vor allen Dingen das Klavier. Jeder konnte Klavier spielen. Ihr Großvater, ihr Vater, ihr Bruder sitzt bei seinen Konzerten meist am Klavier. Dessen Tochter Alexa auch. Und auch sie sind von Haus aus Pianist. Auch das scheint sich, also das Instrument genetisch bei ihnen wirklich fest verankert zu haben.
Ja, achso, das wollte ich vorher sagen. Aber dieses Konzert 1995 habe ich jetzt nicht ganz zu Ende erklärt. Also war mein Bruder eben eingeladen, im Rahmen dieser Feierlichkeiten, dieses Gedenkjahres aufzutreten. Und da hat er alleine sozusagen Fragen beantwortet vom Publikum. Mhm. Und da war ich auf der Bühne und habe die Fragen übersetzt, wobei die meisten natürlich Englisch gesprochen haben, habe es für ihn übersetzt oder dem Publikum erklärt, was er gesagt hat. Und da in diesem Zusammenhang, in diesem Konzert hat er Sachen natürlich am Klavier gespielt und wir haben dann zu zweit einen Ausschnitt aus Beethoven 6 gespielt. Aha. Beethoven 6. Symphonie auf zwei Klavieren, so war es. Und mein Vater ist auf die Bühne gekommen und die haben zusammen eine Jazznummer gespielt. Jetzt weiß ich jetzt nicht mehr welche. Und waren wir dann alle zusammen auf der Bühne.
Also Hausmusik für größeres Publikum, aber Hausmusik an sich gibt's das, wenn sie sich sehen? Setzt man sich ans Klavier?
Also er spielt immer wieder seine neue Komposition vor, was er halt gerade schreibt. Er hat ja schon sehr lange keine neue Popmusik geschrieben, aber er hat eben ein Klavieralbum für Solo-Klavier geschrieben. Vielleicht kommen wir ja später darauf zurück. Mhm. Und das hatte mir zu diesem Zeitpunkt sehr viel gespielt und meine Meinung gefragt und so weiter.
Alexander Joel, Musiker und Dirigent, ist heute mein Gast im HR2 Doppelkopf und wir werden uns gleich nach der nächsten Musik noch weiter unterhalten. Die nächsten Klänge stammen aus der Feder von Wolfgang Amadeus Mozart. Das sogenannte Briefduett aus der Hochzeit des Figaro wird zu hören sein. Warum haben Sie Musik aus Mozarts Figaro mitgebracht?
Also es ist klar, Mozart war vielleicht das größte Genie der Musikgeschichte, kann man glaube ich so sagen. Von den vielen Genies war er wahrscheinlich das größte. Und Figaro ist wahrscheinlich meine Lieblingsoper von allen seinen Opern. Ich habe viele seiner Opern natürlich sehr, sehr oft dirigiert. Und Figaro ist auch die Oper, wo ich meine Frau kennengelernt habe.
Sie ist Sängerin, muss man dazu wissen.
In Hamburg, in der Staatsoper. Und ich kann mich erinnern, als wir dieses Duett geprobt haben.
Sollaria, che so
Wunderschöne Klänge waren das aus der Hochzeit des Figaro. Felicity Lott sang hier die Susanna gemeinsam mit Gianna Rolandi als Comtessa. Bernhard Haitink dirigierte dabei das London Philharmonic Orchestra. Sie hören HR2 Kultur, die Sendung Doppelkopf, heute mit Susanne Pütz, und mein Gast ist der Dirigent Alexander Joel. Die Oper, wir haben es heute schon erfahren können, das ist Ihre Welt. Umso schöner, wenn man da auch mal was Neues oder was fast Vergessenes auf die Bühne bringen kann. Und das ist Ihnen in diesem Jahr gelungen, und zwar mit einem ganz frühen Werk von Giacomo Puccini. Edgar heißt die Oper. Warum kennt dieses Werk eigentlich kaum jemand?
Also das Stück, es war, ich glaube, seine zweite Oper, ist sehr noch sehr, sozusagen, man erkennt schon Elemente des Genies Puccini. Es ist einfach ein schwaches Libretto, da gibt es nichts zu deuteln sozusagen.
Nicht zu Unrecht an manche Stellen vergessen.
Ja, ja. Und ich muss sagen, ich habe das Stück lange gelernt. Es ist die vieraktige Fassung von Edgar, nicht die dreiaktige. Er hat es dann später revidiert in die sogenannte dreiaktige Fassung, wurde auch nicht erfolgreicher durch die drei Akte. Und die vieraktige Fassung ist insofern interessant, weil viele der Musik, die er gestrichen hat, einfach grandios ist. Und ich habe das dann so gemacht, wir hatten eine Konzertaufführung in Dortmund am Konzerthaus, dass ich radikal gestrichen habe, zwar, aber dass sozusagen, dass die Handlung noch natürlich intakt bleibt, aber die Kompaktheit, die Puccinis Stärke sind in seinen späteren Werken, habe ich versucht sozusagen zu reproduzieren. Das heißt, ich habe de facto das gestrichen auf 2:10 ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, was für eine konzertante Aufführung mit der Pause, da so auf 2:35. Und das reicht vollkommen aus. Wenn es zu lang ist, schlafen die Leute ein. Das ist ein bisschen primitiv gesagt von mir, aber es ist nun mal so. Und so habe ich sozusagen versucht, auch nur mal hier und da auch nur ein paar Takte gestrichen. Aber das ganze Ding wurde so viel kompakter. Und das Publikum war wirklich begeistert. Also es hat sich, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe gesagt, Gott, ich greife jetzt so stark in die Musik ein. Allerdings denke ich, ich habe wirklich sehr, sehr viel Erfahrung mit Puccini und wahnsinnig viel von ihm dirigiert und sehr oft seine Stücke dirigiert. Und ich weiß zu schätzen diese Kompaktheit. Und ich bin mir sicher, dass diese Kompaktheit sozusagen angewandt auf dieses frühere Werk, dem Werk sehr gut getan hat.
Wir hören mal ganz kurz in einen Ausschnitt rein. Sagen Sie mal uns, was wir da hören werden.
Das ist das Liebesduett vom vierten Akt, ein Ausschnitt davon.
Typisch Puccini, man hört es, und das war ein Ausschnitt aus seiner Oper Edgar, dirigiert von Alexander Joel und dem WDR Rundfunkorchester. In diesem Jahr im Mai war diese Aufführung. Es ist eine Oper, die fast vergessen war. Wo haben Sie die denn ausgegraben?
Also im Rahmen dieser Konzerte in Dortmund, das ist ein Festival, das heißt Klangvokal, und mit Thorsten Moosgraber, der Intendant dieses Festivals, sucht man oft für konzertante Aufführungen nach etwas Ausgefalleneres. Und da sind wir zusammen eben auf diese Idee gekommen, dieses Werk zu machen. Ich bin ein riesen Puccini-Fan, muss ich zugeben. Und mein Traum wäre eigentlich, alle Puccini-Opern mal dirigiert zu haben. Fehlen mir noch vier, glaube ich. Da habe ich alle gemacht. Und auch die Ausgefalleneren, die natürlich nicht ganz so gut sind, es ist nun mal so, sind trotzdem, liebt man sie trotzdem irgendwie.
Sie haben ja schon gesagt, es wurde frenetisch gefeiert, also die Leute waren begeistert von dieser Aufführung, trotz dass es ein Werk war, was anscheinend so ein bisschen Ecken und Kanten hat, vielleicht auch gewisse Längen. Wie kann es denn gelingen, dass man vielleicht dieses Stück dann doch erfolgreich auf die Bühne bringt, so wie Sie es gemacht haben, einfach ein bisschen kürzen, oder was braucht es dazu?
Also man muss es kürzen, das steht außer Frage, und ich glaube, die Striche waren wirklich sehr gut. Jetzt kommt, wie gesagt, es kommt auf 2:10 in etwa, das heißt, man hat dann eigentlich genau die gleiche Länge wie ungefähr Butterfly, Madame Butterfly oder La Bohème oder Tosca. Das ist in diesem Rahmen. Und das ist, wie gesagt, bei Puccini einfach wichtig, dass es nicht zu lang ist und die Handlung rasch vorangeht, sodass die Leute keine Zeit haben, sich zu langweilen. Und ich glaube, es wird nächstes Jahr aufgeführt in einem Theater. Ich sage nicht wo, weil es wahrscheinlich noch nicht offiziell ist. Ich habe es einem Freund, der Intendant ist, empfohlen. Der hat sich das angehört, war ganz begeistert. Und es wird jetzt zum ersten Mal in Deutschland in der vierachtigen Fassung überhaupt aufgeführt. Also es ist mir eigentlich ein Rätsel, warum das nicht früher gemacht wurde. Es wurde in Genua aufgeführt vor ein paar Jahren mit Rose Cura. Ich meine, die Handlung ist schwierig. Das heißt, man braucht einen geschickten Regisseur, der was aus dieser etwas schwierigen Handlung, es passiert nicht viel, die Geschichte ist ein bisschen wie eine, ich sag mal, Carmen für Arme, sage ich mal, was draus macht. Aber wenn man draus was macht, dann kann das, glaube ich, wirklich erfolgreich sein.
Bevor Sie vielleicht sich noch den Traum Puccinis Opern alle auf die Bühne zu bringen erfüllen können, dirigieren Sie jetzt als nächstes Projekt Den Ring von Richard Wagner am Staatstheater in Wiesbaden. Eine Frage in diesem Zusammenhang würde ich gerne stellen, denn das Ganze ist ja ein Riesenkraftakt, ohne Frage für alle Beteiligten, für die Sänger, für die Musiker, aber auch für Sie. Wie hält man sich denn da fit?
Also ich mache ehrlich gesagt nichts Besonderes, um mich fit zu halten. Leider sollte wahrscheinlich ins Fitnessstudio gehen. Aber wenn man viel dirigiert ist, da ist der Körper ein bisschen trainiert. Ich muss tun, wenn ich dann in längere Zeit nicht dirigiere oder Urlaub habe und dann wieder dirigiere, habe ich immer Muskelkater für ein paar Tage. Aber wenn man eigentlich dann regelmäßig dirigiert, gewöhnt sich der Körper dann. Aber es ist natürlich sehr anstrengend und man hat immer seine Wehwehchen als Dirigent, wahrscheinlich wie ein bisschen wie ein Sportler. Also man muss dann irgendwann zur Physiotherapie und hat irgendwelche Entzündungen überall in den Schultern und in den Armen und Tennis-Elbow und Golf-Ellbogen und Tendinitis und diesen ganze Zeugs. Das gehört leider dazu.
Überhaupt als Dirigent, Sie stehen viel, Sie haben es schon gesagt, Sie brauchen ein hohes Maß an Konzentration. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie abschalten? Also wenn Sie einfach mal alles wirklich hinter sich lassen?
Also ich bin ein leidenschaftlicher Koch eigentlich und bin leider Gottes oft alleine, ohne Familie, die mir sehr fehlen, und dann sitze ich alleine in der Wohnung und dann mittlerweile koche ich sehr viel und schaue mir Kochsendungen an und diese Organisation, die man beim Kochen braucht, also man muss ja vorher alles schneiden, man muss die Pfanne erhitzen oder den Ofen und den Öl erhitzen, bevor man den Knoblauch reintut und so weiter. Diese Organisation sortiert mein Gehirn und dann koche ich sehr gerne. Mittlerweile habe ich mir eine eigene, man ist meistens in irgendwelchen Wohnungen untergebracht, wo die Kochmöglichkeiten nicht besonders gut sind. Also man hat keine guten Töpfe, man hat keine guten Messer und dann macht es auch keinen Spaß. Also mittlerweile transportiere ich einen eigenen Kochmesser mit und eine eigene Pfanne, eine gute und sogar eine eigene Kaffeemaschine. Das ist meine große Leidenschaft, auch Kaffee. Wenn man schon gut isst, dann muss man auch einen tollen Kaffee haben und das ist natürlich ein Riesenteil, der wiegt, was weiß ich, 38 Kilo und da muss man natürlich die Mühle kaufen, wiegt nochmal 10 Kilo, also das Ganze packe ich dann in eine Flight Case und lasse das mit der Bahn irgendwo hin transportieren, wo ich dann längere Zeit bin. Dafür kann ich einen tollen Kaffee in der Früh genießen.
Das heißt, wenn Sie irgendwo zum Engagement gehen, sieht so ein bisschen nach Umzug aus.
Ja, also ich habe mittlerweile mir auch ein Fahrrad gekauft, ein Klapprad oder Faltrad, je nachdem, wie man es nennt. Und das kann man auch transportieren im Flugzeug. Und damit bin ich mobil sozusagen.
Das steht hier gerade ganz praktisch verpackt bei uns im Studio. Orangefarben, klein und zusammengefaltet. Sehr schön anschaulich. Also man sieht, Sie sind wirklich für alles gerüstet.
Ja, man muss versuchen, sich ein bisschen das Leben ein bisschen gemütlich zu machen. Man ist, wie gesagt, man kann nicht nur aus einem Koffer leben. Also ich tue de facto immer aus einem Koffer leben. Aber zumindest was das Kochen angeht, kann ich mich ein bisschen entspannen. Freue mich drauf immer.
Sie haben es kurz angedeutet, das ist Ihre Leidenschaft. Gibt es da irgendwas, was Sie präferieren, wo Sie sagen, ja genau, das ist meine Richtung, ich koche lieber asiatisch, Ihre Frau kommt aus Korea, oder ist es was ganz anderes?
Ich koche sehr gern eigentlich italienisch. Das ist, also wenn man schnell was machen will, ist eine gute Pasta mit einer tollen Soße einfach und schmeckt immer gut und dann ein Glas Wein und damit hat sich's.
Jetzt teilen Sie das Los vieler Ihrer Kollegen. Wir haben es vorhin schon anklingen hören. Das heißt, Sie leben zwischen Antwerpen, wo Sie an der Oper als erster Gastdirigent viele Projekte haben, aber jetzt zum Beispiel Wiesbaden. Die Kollegen, andere Dirigentenkollegen, die kennen das, auch viele Sänger. Das heißt, zu Hause ist nur selten. Wie kriegen Sie das hin? Ihre Familie lebt in Hamburg, dann trotzdem sich so eine Art Zuhause zu schaffen?
im jeweiligen Ort, wo man ist. Ja, das ist tatsächlich schwierig und manchmal auch sehr einsam natürlich. Es ist halt der Preis, den man zahlt für diesen Leben, und das ist nicht immer schön, ganz im Gegenteil. Also ich versuche, wenn ich kann, nach Hamburg zu kommen. Gott sei Dank sind die meisten meiner Engagements in Europa. Das heißt, man ist dann, wenn ich ein Wochenende frei habe, fliege ich immer nach Hause, wenn ich kann. Oder meine Familie kommt nicht besuchen. Meine Tochter ist 2,5, meine Frau ist im Ensemble der Staatsoper in Hamburg, aber manchmal hat sie ein paar Tage frei, dann kommen die mich auch besuchen.
Eine Sache würde ich gerne noch wissen: Wenn man in Ihrer Vita liest, dann liest man britischer Dirigent, weil Sie sind in London geboren, aber Sie sind aufgewachsen in Wien, und wenn mich nicht alles täuscht, dann haben Sie einen deutschen Pass.
Ja, die Leute fragen, wo kommst du? Und dann sage ich, ich weiß es nicht eigentlich, sage ich. Ich bin, wie gesagt, in England geboren, meine Mutter ist Engländerin, mein Vater war Deutscher. Ich habe beide Pässe, beide Staatsbürgerschaften, und ich bin aber in Wien aufgewachsen. Also von wo komme ich? Ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall mit dem Brexit ist es super, weil jetzt kann ich sowohl in Deutschland als auch in England wohnen.
Werden Sie von vielen vielleicht beneidet? Ich weiß es nicht. Ja, sagt Alexander Joel, kurz vor Ende der heutigen Sendung bleibt uns noch Zeit für eine Musik. Auch das ein Wunschtitel von Ihnen. Noch ein Wort darüber?
Ja, das ist eine Musik für Klavier Solo, komponiert von meinem Bruder. Und mein bester Freund hat die Aufnahme gemacht. Er heißt Richard Jew, oder eigentlich Yankee Jew. Er ist eigentlich, er hat ein sehr erfolgreiches Comedy-Duo mit Alexa Igudismann. Das heißt Music and Comedy. Sind recht bekannt. Und gut, er ist ein fantastischer Pianist. Er hat diese Aufnahme gemacht für meinen Bruder. Mein Bruder hat dann irgendwelche Pianisten probiert, die alle das nicht gut genug gespielt haben. Und er hat die ganzen Arrangements gemacht mit meinem Bruder zusammen. Mhm. Also mein Bruder hat es am Klavier komponiert, und er hat es dann aufgeschrieben in Noten.
Okay.
Und dann hat er das, meinem Bruder, die haben sehr, sehr lange dran gearbeitet, und dann hat mein Bruder, wie gesagt, irgendwelche Pianisten versucht, die alles nicht so gut spielen konnten wie er, und dann daraufhin hat er es dann halt gespielt. Und dieses Album bedeutet mir sehr viel, und dieses Stück, weil für mich ist dieses Album eine Hommage an unseren Vater, der, also als wir Kinder waren, immer Klavier gespielt haben, und die Musik drauf ist natürlich, wenn man es böse sein will, man sagt, ja, es klingt wie Tschaikowski und Rachmaninow, das habe ich ihm auch gesagt, und Chopin. Und du hast von Tschaikowski gestohlen, habe ich meinem Bruder gesagt. Naja, zumindest stehle ich von den Guten, hat er gesagt. Und das ist eine Hommage an unseren Vater, und deshalb liebe ich dieses Album sehr.
Das war der Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie können diese Sendung auch im Internet nachhören. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei meinem Gast, dem Dirigenten Alexander Joel, und auch bei Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Tschüss, sagt Susanne Pütz.